Dreierkette-VBA. Fußball-Talk ist wieder da. Dreierkette-VBA.
Moin Moin, herzlich willkommen, Folge 80 Dreierkette VBH, es ist Sonntagabend, wir freuen uns, dass wir uns wieder zusammengefunden haben, um für euch hier einen kleinen Podcast aufzunehmen. Das mache ich wie immer mit meinen zwei Lieblingskompagnonen, er ist der Deutsche, der auch Niederlagen akzeptieren kann, herzlich willkommen Noah Brian.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, ja, es war mal wieder ein Wahnsinnswochenende, ich freue mich jetzt auch schon, ich sitze hier gemütlich, habe mir meinen Tee getrunken. Beruhigt habe ich mich jetzt schon ein bisschen, noch nicht ganz, aber freue mich jetzt auf jeden Fall. War auf jeden Fall wie los und Grüße zurück.
Ich muss sagen, bereite ich meine Anmoderation ein bisschen vor oder überlege mir wenigstens ein bisschen was. War diesmal nicht der Fall, dementsprechend fiel es bei dir jetzt gerade so aus und fällt jetzt so aus. Er ist der Mann, der in Zukunft mit Plätti einen Trainerschein macht, um Max Eber zu beweisen, dass er es besser kann. Guten Morgen, Hannes.
Ja, salute Jungs, auch von meiner Seite. Freut es mich sehr, dass wir wieder hier sind. Ich muss sagen, ich habe heute sogar gegoogelt, wo ich denn einen Trainerschein machen könnte, nachdem ich aufgefordert wurde, den zu machen und es einfach besser zu machen als Company. Mich freut sehr. Und Walle, wegen deiner Introduction, ich würde diesmal den Part übernehmen, wo man dich einleitet. Und ich würde sagen, du bist der Mann von uns dreien, der wirklich fußballerisch gesprochen den meisten Schmerz austragen muss, vertragen muss, mit dem meisten Schmerz klarkommen muss, weil was an dem Wochenende wieder auf Schalke los war, es tut mir einfach leid. Ich hoffe, dass dich unsere Wünsche erreichen, dass du weiterhin stark bleibst.
Willst du mir sagen, du verlierst lieber 4-1 gegen Barcelona als zu Hause 4-3 gegen Greuther Fürth?
Wenn du es so framest, ja. Also mit Lamine Yamal hat man irgendwie so ein Jahrtausend-Talent auf dem Feld, der Davies und Kimmich auseinanderspielt.
Hey, ich bitte
dich. Ich mich recht verirre, bei Greuther Fürth ist die größte Legende, die mir einfällt, Green, der ehemalige Spieler von Bayern. Aber ja, deswegen, ich wollte nur sagen, es freut mich sehr, dass du trotz der Bilanz, die deine Mannschaft zeigt, Woche für Woche mit uns diesen Podcast begleitest. Und ich denke, ich gebe auch ab an dich, weil wir sprechen über was anderes, was Noah nicht interessiert und das sieht komplett uninteressiert aus.
Ja, natürlich, ist der Klassiker. Es handelt sich um das Intro und die anderen sprechen zu viel. Weißt du, Hannes, sobald wir zu viel Redezeit haben, du kennst ihn doch. Es ist Classic. Ein Business Call und wenn Brian seine KPIs nicht präsentieren darf, dann geht er hier raus. Brian, bei mir zu Hause sagt man, wie steht der Mais?
Ja, ich hab mal wieder gedacht, es ist ja so ein bisschen die inoffizielle, auch seltene Rubrik Brian in Fiorentina entstanden und ich würde euch gerne nochmal ein paar Geschichten aus Florenz erzählen bezüglich Fußball.
Okay, können wir dazu irgendwie so einen kleinen, können wir da nicht mal so einen Bumper bauen so?
Noah in Florence Night TV. ja, also in Bumper bauen, weißt du ja, ist immer gut, mache ich gerne. Nee, also es ist auf jeden Fall, ich hatte euch gerade geschickt, das Video mit dem Soccer Place. Das ist übrigens wirklich überragend, bei Flutlicht in diesem Käfig zu spielen, das ist genial. Jetzt war aber an dem Tag, wo ich gespielt habe, am Mittwoch, war wirklich auch wieder legendär so ein Dorf-Ronaldo am Start. Also Marokkaner. Und wirklich, ich habe von Anfang an gewusst, wie der spielen wird. Der hat sich nämlich warm gemacht mit Kopfhörer und Handy in der Hand, hat so ein bisschen rumgechuppt. Ich habe schon direkt gewusst, oh Gott, scheiße. Und dann habe ich mit dem tatsächlich ein Team gespielt. Ihr dürft dreimal raten, wie hat er gespielt?
Überragend.
Viel probiert, wenig gelaufen, sehr, sehr wenig Defensivarbeit. Viel offensiv und sehr viel probiert. Ab und zu ist mal was Außergewöhnliches gelungen, aber die meiste Zeit hat er dann doch die Bälle an einen übergewichtigen Verteidiger verloren.
Ja, also in die Richtung geht's auf jeden Fall. Er hat auf jeden Fall extrem oft den Ball behalten, ohne abzugeben. Also wirklich, das kann man wirklich vorhersagen, wie die spielen, die Leute. Und natürlich auch immer den Ball gefordert und nicht richtig am Ende aufs leere Tor vergeben. Also wirklich, es war mal wieder der Klassiker. Und ich musste wirklich die ganze Zeit grinsen, weil ich war so, Digga, genau deswegen liebe ich Fußball. Genauso, du kannst es vorhersagen, die Spielertypen. Das ist genial.
Ich weiß nicht, ob du mir zusprichst, aber wir haben ja beide mit Noah gespielt. Du eine Saison, ich anderthalb Saisons. Und ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber Noah war in meinen Augen auch jemand, der sehr ungern den Ball abgegeben hat.
Nee, also Noahs hohe Kunst war, den Ball über das komplette Spielfeld nicht abzugeben, wenn er abspielen soll. Und wenn Noah dann Mutterseelen allein vorm Tor stand, hat er Querpass zur Eckfahne gespielt. Das war klassisch, wirklich Brian-Move Nummer 1. Vorm Tor nochmal querspielen, ohne Bedrängnis, völlig unnötig. Aber davor die ganze Zeit 1000 Situationen verpassen, wo er abspielen sollte. Das ist Brian.
Kennt ihr dieses Spiel früher? Ich weiß nicht, bei mir im Training gab es ab und zu die Regel, wenn nicht alle den Ball berührt haben, zählt das Tor nicht.
Ja, ja.
Und irgendwie hatte man bei Brian das Gefühl, ihm ist aufgefallen, wenn er das Tor schießen wollte, shit, der Rechtsverteidiger hat den Ball nicht berührt. Dann kam so die Flanke und dann dachte ich, okay, danke mein Lieber.
Ich kann mich aber tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich das einmal gemacht habe, so extrem, wie ihr das immer erzählt. Also da muss ich das jetzt mal ein bisschen entschärfen. Aber tatsächlich stimmt das schon, dass ich dann auch, also ich möchte auch nicht mich freisprechen von Schuld, dass ich den Ball auch zu lange halte häufig. Aber bei dem Kerl war es halt extrem. Es war halt einfach nur noch nervig. Und vor allem, es war halt so geil, weil es halt so offensichtlich war. Und natürlich, er konnte nicht ins Tor gehen, weil er so eine leichte Handverletzung hatte. Gott, natürlich nicht.
Ah, geil. Das ist es immer noch. Ja. Und das denn immer so ein Alibi-Tape um irgendeinen Finger rum oder so. Ah, geil. Das ist nice, weil genau die Situation hatte ich am Freitag bei meiner Fußballrunde auch. Da wird auch immer durchrotiert. Eigentlich, jeder muss halt einmal ins Tor stehen und dann ruft man immer raus, so Torwartwechsel. Und dann wirklich, jeder muss halt einmal rein. Und das ist, ich hab mich auch gewundert und hab irgendwann gesagt, ey Leute, ich sag das mit 15 so und nicht mehr mit Mitte, Ende 20 so, dass keiner ins Tor will. Das ist so geil, wirklich, da gehen immer die gleichen drei Leute ins Tor. Und er sagt, Torwartwechsel, jeder von uns muss einmal rein und niemand meldet sich. Und du fragst die Leute, ey, jeder muss einmal rein und keiner meldet sich.
Aber einfach durchzählen.
Boah, ist das kindisch
wirklich. Aber warum nicht durchzählen, Digga?
Weil wir unsere Teams durchrotieren.
Ja, aber okay.
Was mich gerade ein bisschen schockiert, Walle, ist, dass du sagst, Mitte, Ende 20. Schon hart. Mir ist, ich weiß nicht, irgendwie, genau, ich habe am Freitag einen Kumpel getroffen und wir haben überlegt, wie lange wir uns schon kennen. Und ich dachte, das ist so ein Kumpel, den habe ich vor 3 oder 4 Jahren kennengelernt. Wir kennen uns einfach schon 10 Jahre. Und es hittet einfach schon, dass wir uns ein bisschen an die Ende 20 annähern.
Ja, das ist halt auch eine kunterbunte Mischung. Also da ist auch das noch ein paar 21-Jährige dabei, oder so, aber halt auch ein paar 30-Jährige. Also deshalb, die Mischung ist das da, deshalb habe ich das so gesagt. Aber das ist, wie gesagt, irgendwie, es ist schon so eine eigene Dynamik, so ein bisschen Hobbykicker sowas, das ist Brian. Aber ich finde, ich genieße das wirklich, dass du das machst da, auch in deinem Erasmus, wie du sagen würdest, Fussi nicht aus den Augen verloren hast, ne?
Ja, es
also nur, ganz kurz, wenn ich dir einen Tipp geben könnte, wie du die Rubrik nennst, NFT, Noah Florence Times. Ich weiß nicht, ob es geil kommt, aber NFT.
Nee, ich hab mit zwei Freundinnen auch so einen kleinen Fernsehsender gegründet, der heißt Florence Night TV.
Davon weiß ich nur nichts.
Wir haben es gesehen. Bist du nicht auf Noahs Close Friends?
Hä? Scheinbar nicht, nee. Danke, Brian. Nice to have. Nee, schön.
Muss man sich qualifizieren.
An dieser Stelle bedanke ich mich für 2 Jahre Dreierkette VWH. Es war mir eine Ehre, Teil dieser gewesen zu sein. Sag mal, warum bin ich da nicht dabei, Noah?
Ich weiß es nicht. Ich hab die seit, ich weiß nicht, wann ich die aktualisiert habe das letzte Mal. Wahrscheinlich vor Jahren.
Ja, stimmt. Also du hast Johannes und mich circa gleichzeitig kennengelernt. Aber nee, das spricht Bände. Ist okay. Nö.
Kopf hoch, es kommen bessere Zeiten.
Nee,
sowohl fußballerisch als auch menschlich.
Ja, jetzt habe ich die Schnauze voll hier, jetzt möchte ich mit Brian nicht mehr privat reden. Wir gehen zum Sport, danke. Brian hat es vorher schon mal angekündigt, es war wirklich viel los. Wir hatten Champions League, wir hatten Bundesliga, wir hatten den ein oder anderen Skandal. Die Leute vor der Kamera werden immer unverschämter und Journalisten dürfen sich immer mehr Scheiße anhören. Ich würde sagen, wir fangen einmal an. Mit der Borussia aus Dortmund. Und aufgespielt bei den Königlichen von Real Madrid. Danke. Ja, genau, Entschuldigung. Also, Dortmund war bei Real und erstmal furios gestartet.
An dieser Stelle muss ich alle sagen:
Werner Hansch, ob du eigentlich dumm bist. An der Stelle muss ich sagen, ich war mit zwei VfB-Fans unterwegs. Und vielen Dank an dieser Stelle, dass wir die einzigen Idioten waren in der ganzen Bar, die auf diesem einen kümmerlichen Bildschirm über der Bar nur Stuttgart geschaut haben. Und der Rest der Kneipe, wirklich alle 10 Minuten gejubelt, getoast. Da war richtig Stimmung. Und wir haben uns diesen müden 1-0-Kick angeschaut. An dieser Stelle vielen lieben Dank an meine VfB-Freunde. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr von Dortmund mitbekommen.
Ich meine, wir haben ja auch ein bisschen parallel in der Gruppe geschrieben. Es war ein extrem geiles Fußballspiel. Ich habe das zusammen mit meiner Freundin geschaut und sie hat gesagt, es hat richtig Bock gemacht zuzuschauen. Sie musste sich mit mir ab und zu auch schon mal langweiligere Spiele geben, wie zum Beispiel Fortuna gegen Hertha BSC. Und sie meinte, das war als neutrale Betrachterin richtig geil. Und ich meine, die erste Halbzeit natürlich furios für Dortmund, extrem stark. Weißt, auch so ohne Angst, einfach mit offenem Visier gespielt, weil sie wussten, dass sie Real verletzen können und haben das auch in den ersten 50 Minuten, würde ich sagen, extrem gut hinbekommen. Was danach passiert ist, diese Nuri Sahin Master Vercoachungsklasse war legendär. Aber nee, war schon geil. Ich weiß nicht, wie du das einschätzt, Noah.
Also, ist schon, also, ich weiß auch nicht. Ich meine, es ist einfach nur lustig, oder? Also, es ist einfach irgendwie, man merkt, Dortmund ist so ein bisschen das Kind geworden, was früher so im Schulhof gemobbt wurde von allen eigentlich. Und das irgendwie, eigentlich finde ich, also es ist einfach, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht jemand, der Dortmund krass hatet, aber man muss irgendwie sie haten mittlerweile, weil es wirklich so wenig Konzept dahinter ist, so wenig Plan dahinter steht, dass einfach irgendwie alles so wenig Sinn ergibt und dann auch die Performance halt auch nicht stimmt und irgendwie immer dieses, dass sie kein Spiel gescheit spielen können, ohne dass sie mal richtig krass verkacken. Also es ist wirklich, ich finde es eigentlich lustig, es ist unterhaltsam. Na, das, was wir eigentlich alle wollen, es unterhält einen. Dass Dortmund so wirklich so ein Kumpel von mir hat, Grüße an Ben, an MM7, hat's Pretender genannt. Ne, das sind einfach Pretender, die tun, als wären sie ein Top-Club, aber sie sind kein Top-Club. Im klassischen Sinne.
War es nicht auch für euch so ein bisschen der Fall? Also ich habe, wir haben das nur so nebenher mitbekommen, was da passiert. Und dann 1-0 Dortmund, da dachte ich mir, ja, solider Start. 2-0 Dortmund. Und dann irgendwie war unter uns dreien, war die Stimmung, es war so klar, wir waren so, Alter, Dortmund verliert eh noch. Die 100%, die verlieren dieses Spiel noch. Und dann ist ja wirklich, ich finde das krass, weil du kannst das ja echt selten sagen. Du kannst ja wirklich selten das Ergebnis auf Trainerentscheidungen zurückführen. Also das geht ja normalerweise nicht. Aber wenn du dir den Verlauf der Torgefährlichkeit, also die Ausschläge bei beiden Teams der Torgefährlichkeit anschaust, dann siehst du eindeutig, dass wirklich punktgenau mit der Einwechslung von Waldemar Anton und gleichbedeutend mit der Auswertung von Gittens nur noch Ausschläge auf Real Madrid-Seite sind. Davor hat Dortmund dieses Spiel offensiv, ich will nicht sagen dominiert, aber sie waren stark. Und die haben mitgespielt und haben, Hannes hat schon gesagt, haben Real für einiges zugesetzt. Und dann kannst du ja wirklich, so selten kannst du was wirklich explizit an einer Aktion des Trainers festmachen. Und das ist diesmal wirklich beeindruckend der Fall. Deshalb eigentlich vielen Dank, Nuri Sahin, für dieses Beispiel, dass man mal so ein bisschen sieht, wie viel Einfluss ein Trainer tatsächlich auf ein Spiel nehmen kann. Und das finde ich eigentlich das Spannendste daran.
Ich finde, ich weiß nicht, wie es in der Dortmunder Kabine abgegangen ist nach dem Spiel. Ich kann mir aber vorstellen, dass Emre Can sich Nuri Sahin vorgeknüpft hat, weil das, was Nuri Sahin Emre Can zugetan hat.
Ganz kurz, Hannes, es triggert mich hart. Er heißt Sahin, nicht Sahin. Sahin.
Sorry, du Sahin. Meinst Nuri Stadin?
Also, Nuri Sahin. Was der den guten Emre-Abi zugetan hat, ist ja wirklich, das macht ja nicht mal dein schlimmster Feind. Du musst als Emre Kanister dem Vini Junior hinterherrennen. Du bist Mitte 30, der Typ ist 24, in der Topform seines Lebens, wahrscheinlich Ballon d'Or-Gewinner am Montag. Und Bro, du siehst halt aus wie ein Regionalliga-Kicker. Das war, also ich weiß nicht, ob die sich verstritten haben davor, aber wie gesagt, ich glaube, da gab es klärende Gespräche in der Kabine danach.
Das war eine,
ich verstehe auch nicht.
Ja, sag's. Das war eine ähnliche Masterclass wie Kai Havertz beim DFB auf die Außenverteidigerposition. Ähnlicher Gedanke.
Oder also ich weiß nicht, was dein, ja, generell, ich weiß nicht, was ihm passiert ist. Ich weiß nicht, wieso Sahin sich dachte, hey, es ist gerade wahrscheinlicher, dass wir das 3-0 schießen, als dass die bei uns gefährlich werden. Lass uns doch aufhören, nach vorne zu spielen. Lass uns hinten dicht machen, auf Fünferkette umstellen. Dann hat er gemerkt, oh, das wird ein bisschen wackelig. Komm, Emre, jetzt bist du dran. Den Vini, den kriegst du. Rierson, oder ganz kurz, hilf mir mit der Aussprache von
dem
Spieler. Rierson hat es gut hinbekommen, aber er kann einfach nicht mehr. Komm, machst du. Und ich meine, danach ging es einfach, keine Ahnung, also nur noch down. Ja, einfach schade. Aber ein Spieler bei Dortmund, den ich kurz erwähnen will, der meiner Meinung nach extrem stark war, nicht nur Baydo Gittens, sondern Guirassy. Mm. Der Pass zum ersten Tor, extrem stark. Da natürlich ein bisschen Glück dabei und Julian Brandt auch eine sehr starke erste Halbzeit, aber Guirassy, dieser Pass, diesen Überblick, das fand ich schon sehr, sehr stark.
Ja, das ist wirklich, den muss man immer wieder hervorheben. Man hat das Gefühl, der gerät so ein bisschen aus dem Rampenlicht. So, weil man muss ja schon sagen, bei Stuttgart letztes Jahr war ja schon so immer im Scheinwerferlicht. Und er hat schon sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommen. Und dadurch, dass Dortmund jetzt gerade halt die letzten Wochen ein bisschen unterperformt, gerät auch er ein bisschen raus aus dem Scheinwerferlicht. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass diese Einzelleistungen immer beweisen werden. Hannes, wir waren beide diese Woche bei einem Live-Podcast und da wurde das sehr treffend analysiert, das Dortmunder Spielverhalten und das Trainerverhalten von Nuri Sahin. Und zwar mit dem Satz, ein klassischer Fall von Selbstmord aus Angst vor dem Tod. Und da dachte ich mir, ja, smart.
Welcher Live-Podcast war das?
Fußball MML.
Ah.
Habe ich dankenswerterweise von meinen zwei Schatzis hier in Berlin zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Stark,
das
stark.
War ein grenzgeniales Geburtstagsgeschenk. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen inspiriert gefühlt. Also ich sehe uns da schon auch auf so einer Bühne sitzen.
Aber könnt ihr mich mal aufklären? Weil ich frage mich immer, was genau ist. Ist es anders, als wenn man es hört? Also, oder passiert da was anderes? Wird das Publikum mehr eingebunden? Oder ist es einfach gleich? Einfach Live-Gespräch?
Ich fand es erstaunlich wenig Interaktion mit dem Publikum. Also die haben schon mehrere Live-Folgen gemacht und ich fand es erstaunlich wenig Interaktion mit dem Publikum, weil normalerweise, finde ich, kannst du da ja echt ganz cool Crowdwork machen und so ein bisschen vielleicht auch Spiele spielen oder irgendwie sowas. Oder unsere berühmten Quizzes würden sich natürlich optimal für so Konstellationen eignen. Aber das war, im Prinzip sind das wirklich einfach nur drei Männer, die auf Stühlen sitzen, Wein trinken, Bier trinken und über Fußball reden. Und du hörst ihnen halt einfach nur zu.
Ich glaube, was vielleicht für die anders war, ist, dass sie den Leuten zugehört haben, wie sie lachen. Also das muss man denen schon ein bisschen lassen. Die haben schon ein, zwei sehr gute Gags dabei. Wenn du natürlich ein Babyboomer bist, so wie Walle, lachst du über jeden einzelnen Witz von denen. Hey. Aber auch für die neutralen Millennials war das sehr, sehr unterhaltsam.
Geil.
Ich glaube, für die ist halt wirklich anders. Also für mich war es jetzt das erste Mal, dass ich eine Live-Podcast-Aufnahme verfolgt und gesehen habe. Aber ich glaube, mit denen macht es halt was, weil die ganze Zeit mitbekommen, wie das bei den Zuhörer, Zuhörerinnen ankommt. Ich glaube, das beflügelt die eher mehr. Aber ich muss auch sagen, weil mir ging es genau wie dir. Ich dachte mir, als ich dann nach Hause gefahren bin, das schaffen wir auch. Das, was die Jungs gemacht haben, das kriegen wir ehrlicherweise auch hin.
Vielleicht dann nicht mit 300 Leuten im Saal, sondern halt so 30.
Und ich denke, Konstanz oder Berlin wären der ideale Austragungsort.
Hilfe, Fargo. Save Fargo.
Alter, das wäre geil. Aber es wäre auch irgendwie, ich merke, also ich finde es auch an sich geil, aber auch auf der anderen Seite, ich käme mir schon noch ein bisschen komisch vor, weil irgendwie dafür, muss ich sagen, habe ich einfach echt keinen Plan, dass ich da jetzt mir...
Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, ich würde das so angehen, ich glaube, ich würde mir davor schon eine schöne Flasche Wein reinknallen und dann läuft das schon.
Ja, wahrscheinlich musst du wirklich unter Alkoholkonsum stehen.
Ja, klar.
Was aber krass war bei denen, die kennen halt extrem viele Menschen und die haben viel drumherum gesprochen. Also ich muss sagen, ich finde unsere Analyse, unsere Spielanalyse, es geht viel mehr in die Tiefe als die von denen dreien.
Das stimmt, also, ja.
Das war, natürlich haben die ein bisschen geflext mit wir haben mit der Person gesprochen im Hintergrund und mit der Person so bla bla. Das können wir natürlich nicht machen. Wir sprechen mit unseren Freunden und mit meiner Mama und meinem Papa. Weißt du, das sind unsere Kontaktpersonen. Aber ich finde, die sportliche Analyse, die wir machen, ich meine, wir kommen gleich zu Bayern, aber die haben wenig darüber gesprochen, wie smart und simpel Barcelona das angestellt hat, sondern es ging mehr um dieses Drumherum und den Impact, dass dieses Spiel jetzt auf den Verlauf der Saison bei Bayern haben
wird. Aber ich glaube, die Beobachtung trifft den Nagel ziemlich gut auf den Kopf. Was der Unterschied ist zwischen einem Live-Podcast und einer Aufzeichnung, glaube ich, dass es weniger analytisch ist, sondern mehr so entertaining. Und was ich dann auch wieder verstehe, da will du ja ein bisschen unterhaltsamer sein willst. Deshalb kommen wir aber mal zurück zum, wie du gerade schon gesagt hast, unserem Steckenpferd der Analyse. Wie fest sitzt denn Nuri Sahin jetzt eigentlich im Sattel? Also muss man sich denn da jetzt wirklich Gedanken machen so langsam? Oder ist das noch, ich meine, 2-1 gegen Union verloren, dann 2-1 glücklich gegen Pauli gewonnen, dann kriegst du 5-2 auf den Deckel gegen Madrid und verlierst aber halt auch direkt darauf folgend in Augsburg 2-1. Also es ist irgendwie jetzt der Oktober, ist jetzt bei Dortmund nicht wirklich gerade von Erfolg geprägt.
Ja, also ich meine, Edin Terzic ist, glaube ich, noch in der Stadt. also, ne, ich weiß nicht. Ich sehe den schon wieder im Januar da sitzen. Ich spüre schon regelrecht die schwarze Magie, wie sie zurückkommt. Und nein, also ich glaube, dass er relativ fest im Sattel sitzt, weil das ist einfach jemand, der ja von den Vereinsbossen getragen wird und der, glaube ich, auch nochmal ein bisschen Rückhalt braucht. Ich glaube, dass der jetzt durch diese Sachen da, diese Aktionen so ein bisschen, nicht aller Anfang ist leicht. Und wir haben es schon bei vielen Trainern gesehen, dass sie auch ein bisschen Anlaufzeit brauchen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass sie ihn auf jeden Fall machen lassen, weil das wäre ja wirklich, da wären sie ja wirklich bescheuert. Die haben ja alles daran gesetzt, dass er der nächste Coach wird, haben ihn extra im letzten Winter geholt, haben ihn als Nachfolger von Terzic installiert und jetzt praktisch nach 8 Wochen das Projekt zu beenden, obwohl, sage ich jetzt mal, insgesamt nicht alles ultra schlecht ist. Wenn man sich mal die Tabelle jetzt anschaut, in der Champions League ist nicht alles schlecht. Klar, Bundesliga ist es nicht optimal gelaufen, aber wenn man ehrlich ist, haben die jetzt erwartet, dass die da von einem Sprung wieder auf Meisterschaftstitel drin sind, Meisterschaftskampf. Vielleicht, aber dann hätten sie es vielleicht ein bisschen überschätzt, da haben sie vielleicht auch die falschen Transfers getätigt. Aber ja, Ich glaube, dass er fest im Sattel sitzt, ehrlich gesagt.
Gehst du mit, ja, Hannes? Ich hätte ja Sahin als meinen Kandidat, der als erstes fliegt. Und wenn natürlich Bochum nicht eine unfassbar beschissene Saisonauftakt hätte, wäre ich, glaube ich, nicht falsch gewesen. Aus den letzten möglichen 15 Punkten in der Bundesliga hat er 6 Punkte geholt. Er hat Spiele verloren, bei denen es wirklich darum geht, wenn du da Punkte holst, qualifizierst du dich für die europäische Wettbewerbe. Du hast in der Bundesliga mittlerweile echt starke Teams, die sich nicht um die Meisterschaft kloppen, aber um den Einzug in die europäischen Wettbewerbe. Du hast Frankfurt, du hast Leipzig, du hast Stuttgart. Du hast immer eine Überraschungsmannschaft, die da mitmachen kann. Also es sind wirklich Kandidaten neben Leverkusen und Bayern, die wirklich dafür sorgen können, dass du halt nicht in die Champions League kommst. Und das muss das Ziel vom BVB bleiben. Und jetzt haben sie halt wirklich diese wichtigen Spiele, diese wichtigen Punkte liegen lassen. Ich denke nicht, dass er so fest im Sattel sitzt. Ich sage, es braucht noch einen Ausrutscher auf nationalem Niveau. Also ich glaube, Champions League werden sie das nächste Spiel gewinnen. Aber ich glaube, in der Bundesliga noch einen Ausrutscher. So ein Spiel, was du, wie gesagt, auf dem Papier gewonnen hast und dann auch unbedingt gewinnen musst, um die Punkte zu sammeln. Und dann wird sich die Frage, dann wird die Frage gestellt. Und wenn es dann weiterhin schlecht geht, sage ich, verlässt er vor der Herbstpause noch den Verein.
Wer soll es denn machen? Also
Aber die Frage stellt man sich ja nicht, Brian. Also die Frage stellt man sich ja nicht, wer soll es machen. Das ist ja
ich finde schon. Ich finde, du musst ja schon auch eine richtige, also jetzt, wenn wir das Spiel mal durchspielen, musst du ja irgendwie eine gescheite Alternative haben. Oder? Also ich meine, Dortmund wird Sommer ja nicht jetzt hingehen und sagen, wir entlassen den Couch. Ah, fuck, wir haben gar keine Alternative.
Nein, das nicht. Natürlich wird Dortmund das durchspielen, aber nicht wir jetzt in unserer Wahrnehmung.
Na,
aber
wir spielen ja jetzt nicht durch.
Du musst aber ja
wer denn der bessere Trainer finden als Sahin, eurer Meinung nach?
Reis aus der Türkei zurückholen. Oh, Reis, ehemaliger Schalke-Coach, der ist gerade in der Türkei echt nicht schlecht, den zurückholen.
Karel Geratz ist vereinslos.
Christian Streich. Alter, Jungs.
Oh, Jürgen Klopp.
Wer ein Fieber drauf. Oh, ja gut, der Jürgen. Na, ich sag wirklich, am Ende wird es dann wieder Edin Terzic. Sag ich wirklich. Glaube ich. Weißt du, dann wieder, ich sag euch, wie es laufen wird. Das wird vielleicht jetzt nicht am Ende des Jahres sein, aber im Januar oder so. Und dann kommt Edin Terzic wieder eine halbe Saison, wieder gut, und dann bleibt er wieder ein Jahr, und dann wird es wieder scheiße, und dann, es geht wieder von vorne los, das System.
Ich erkläre euch, also, ich hatte es vorher schon, ich saß vorhin in unserer geliebten Tante Käthe und habe ein allerletztes Mal noch die wärmeren Temperaturen genutzt und draußen das Spiel von Bayern gegen Bochum geschaut und davor ein bisschen Schalke, Ulm gegen Darmstadt, pardon. Und wir hatten es dann auch über Dortmund. Und irgendwann ist mir mal aufgefallen, eigentlich ist alles das, was Dortmund im Großen macht, das macht Hertha, das macht Schalke, das macht der HSV seit Jahren im Kleinen. Man hat viel zu hohe Anforderungen und Erwartungen an den Verein. Und jedes Jahr aufs Neue nimmt sich dieser Verein vor, Bayern-Verfolger Nummer 1 oder Meisterkandidat zu werden. Und diese Ausnahmesaisons, wie es letztes Jahr der Fall war, wo Dortmund ins Champions-League-Finale gekommen ist und kein Schwanz weiß, wie die da hingekommen sind. Niemand weiß, wie kam Dortmund ins Champions-League-Finale, und dann haben sie sogar noch gut gespielt. Also niemand weiß, wie sind die da gelandet. Absolute Ausnahmesaison. Genauso Ausnahmesaison vorletztes Jahr, wo dann am letzten Spieltag Bayern dann doch noch in Köln die deutsche Meisterschaft geholt hat. Das waren alles so Ausnahmemomente, woran sich diese viel zu hohen Erwartungen knüpfen. Und da ist der völlige Bezug zur Realität verloren gegangen. Und es ist viel zu viel Druck, viel zu viel hohe Erwartungen. Und deshalb sage ich, jetzt kommt ein absoluter Hot-Take. In den kommenden 10 Jahren wird Borussia Dortmund mindestens einmal absteigen. Mindestens.
Wow.
Krasser Take, ja.
Du hoffst es doch nur. Ich meine,
normaler VBH-Take.
Ich meine, die Ligen sind ja dann trotzdem wieder. Also Schalke wird ja dritte, vierte Liga spielen, dann wird es ja passen.
Ja, wir reden ja hier nicht über Schalke, wir reden ja gerade über Dortmund. Ich sage
ja, aber euch, alle Takes zu Dortmund kommen immer aus deinem Schalke-Hirn. Deswegen muss damit auch Schalke genannt werden.
Darum geht's doch jetzt gerade überhaupt nicht. Mir ist doch scheißegal, Schalke wird in den nächsten 5 Jahren in der Regionalliga West spielen. Ist ja scheißegal. So. Aber es geht doch jetzt gerade in Dortmund. Ich sage dir, wenn sich diese Blase, in die Dortmund gerade immer weiter aufbläst, immer vergrößert, irgendwann geht das schief und irgendwann wird ein Konoplyanka verpflichtet, ich sag's dir. Und dann geht's nach hinten los.
Was? Wer?
Ein Konoplyanka.
Benito Rahman.
Also ich ganz kurz, ich stimme dir auf jeden Fall zu, die Erwartungen sind viel zu hoch Und was ich auch noch dazu finde, ist, das sieht man ja bei den ganzen Wechseln, das sieht man ganz bei den irgendwie ganz vielen Sachen, dass dieser Verein einfach keinen Plan hat. Es gibt keine Idee, wie man mit Spielern auch umgeht, die talentiert sind. Mokoko oder auch jemand wie Füllkrug, den man dann irgendwie wieder verkauft, obwohl er eigentlich jetzt keine schlechte Saison gehabt hat. Oder auch mit so jemand wie Ian Madsen. Dann behält man so Spieler wie Emre Can oder wie oder kauft man sich Felix Mecker, wo man genau weiß, dass es nur durchschnittliche Bundesligaspieler sind. Bestenfalls bei Can, muss man ja sagen.
Maxi Bayer.
Da fehlt mir auch, da fehlt mir, bitte?
Maxi Bayer.
Ja, da fehlt einfach irgendwie eine Idee, das zum Beispiel jetzt, finde ich, bei Stuttgart oder bei Leverkusen, teilweise ja auch bei Bayern, teilweise auch bei Freiburg, wo man einfach mal erkennen kann, wohin will der Verein eigentlich gehen mit den Spielern? Was will man eigentlich denn? Also ich habe das Gefühl, die reden gar nicht mehr miteinander da teilweise. Und dann hast du auch noch so Jockel wie Matthias Sammer um dich rum, die wahrscheinlich bei jeder zweiten Vereinssitzung rumschreien und sagen, was weiß ich, was die sagen, aber irgendwie, also das ist für mich alles zu medial auch aufgeblasen. Alles irgendwie ganz komische Konstellationen, auch mit Aki Watzke da als diesem Möchtegern Uli Hoeneß. Das ist alles komisch. Und da merkt man auch, dass dieser Verein nicht, also das ist alles, der Plan von einem Tag auf den anderen, vom Spiel aufs Spiel, das ist weird. Also, ja.
Ich stimme dir zu. Ich glaube, Borussia Dortmund schmerzt es noch ein bisschen, dass sie in den letzten, ich würde sagen, 5 Jahren ihre Position innerhalb des deutschen Fußballs, was so den Bayern-Jäger Nummer 1 teilweise an Leipzig abgegeben haben. Weil Leipzig, auch wenn ihr beide den Verein überhaupt nicht mögt und er für alles Böse in dieser Welt steht, die haben ja schon so ein bisschen einen Plan. Weißt, also da kriegst du ja weniger dieses Gefühl, dass sie sich nicht selbst einschätzen können. Also Dortmund ist wirklich, Walle, da stimme ich dir zu, die schätzen sich einfach komplett falsch ein. Die spielen keinen guten Fußball, seit Mario Götze da nicht mehr ist, aber denken, dass sie irgendwie weiterkommen werden. Aber ja, also wer als Coach frei ist, nur wie gesagt, ich sag, Reis übernimmt das, aber ich finde, wir haben noch so viel zu besprechen, was Geiles ist in dieser Folge. Und auch wenn ich nicht BVB so ungern habe wie Walle, lass uns doch weitermachen.
Hannes, ich finde das erfrischend eigentlich, auch manchmal ein bisschen über andere Vereine zu sprechen als dein FC Bayern. Ich weiß doch, worauf du hinaus willst. Du willst es nur, dass wir über Bayern sprechen, ist ja auch fair enough. Aber wir müssen das jetzt schon nochmal in Angriff nehmen, was dieser Mann da am Mikrofon abgestammelt hat. Also,
Matze.
Kann mir einer mal erklären, was Matthias Sammer zu sich genommen hat? Ich habe mir vorhin das Video nochmal in Gänze angeschaut. Der Mann hat ja 3 Schlaganfälle innerhalb von 4 Minuten. Was passiert da? Nur noch gequirlte Scheiße. Und ich finde es auch ein bisschen bedenklich, oder vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, aber ich finde es ein bisschen bedenklich, dass er sich nirgendwo öffentlich äußern, also irgendwie so mal erklären musste zu seinem komischen Aussetzer mit diesem deutscher Satz da. Ich bin Deutscher, aber werde niemals eine. Sag mal, also, warum muss der Mann sich dafür nicht erklären?
Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe manchmal das Gefühl, sobald man ein Mikro in die Hand bekommt und man so ein bisschen in Rage kommt und man so Anlauf genommen hat, dann ist es manchmal schwer, sich zu stoppen, auch im Rahmen von diesem Podcast, wo wir nur zu dritt sind unter guten Freunden. Vielleicht ist ihm das passiert, weißt? Vielleicht hat er irgendwie gemerkt, okay, ich fange an zu sprechen. Oh, fuck, ich krieg die Kurve nicht mehr. Oh, shit, der Bogen ist jetzt viel, viel zu breit gespannt. Und dann macht er weiter und irgendwann mal denkt er sich, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wo es hingeht. Ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Lass doch irgendeine beschissene Scheiße raushauen, damit es noch krasser wird. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Matthias Sammer, von dem ich eigentlich schon was gehalten habe in der Zeit, wo er bei Bayern war und ich glaube, bei Dortmund auch gute Sachen gemacht hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles ernsthaft gemeint hat. Oder er hat halt wirklich LSD genommen davor. Weil dass er darauf kam, dass er Deutscher ist und, was hat er gesagt, mit Leib und Seele, und er wird es auch immer sein, aber eine Niederlage wird er nie hinnehmen oder nie akzeptieren.
Hat auch so einen leichten, einen rechten Drift irgendwie, ne? Gibt mir so ein bisschen
leicht. Ja, aber ganz kurz, aber nee, ich find's gar nicht rechts, ich find's einfach weird. Also wie gesagt, ich find's gar nicht rechts, weil er sagt ja im Grunde, Deutsche akzeptieren Niederlagen, weil er sagt, ich bin Deutscher, werde aber nie eine Niederlage akzeptieren, im Sinne von, also seine Antithese wäre ja in dem Fall, Deutsche akzeptieren Niederlagen, aber er, obwohl er Deutscher ist, akzeptiert keine Niederlage. Deswegen, ich finde es gar nicht rechts, ich finde es einfach nur weird. Also ich weiß nicht, ob der Typ senil geworden ist.
Ja. Ey, es ist völlig gaga. Also als Deutscher solltest du prinzipiell mal historisch betrachtet Niederlagen akzeptieren, ansonsten wird es schwierig.
Ja, eben.
Also, deshalb, ich finde, das ist nicht nur ein leichter rechter Touch, das ist, ich möchte ihm jetzt keine rechtsextremistischen Gedankengüter unterstellen, aber also, ich finde es bedenklich, wie gesagt, dass der Mann sich für diesen komischen Satz nirgendwo erklären muss. Und das ist irgendwie das, was ich so wild finde. Aber gut, ich meine, wir zerren halt auch immer alles und jeden vor die Kamera und fasern die Leute zu. Und Ich habe das Gefühl, manchmal warten wir auch nur darauf, dass so Aussetzer dabei rauskommen.
Matze Sammer war ja schon immer jemand, der Lautsprecher war, oder? Ich glaube, er hat das so ein bisschen gebraucht, es war eine Kanalisierung seiner Emotionen. Das, man sieht ja auch immer bei Spielen, ist er auch immer emotional krass dabei und wahrscheinlich war der da noch nicht runtergefahren.
Ja, aber dann geh auf 180 und krieg einen knallroten Hoeneß-Kopf. Dann mach's doch so, aber gib doch nicht so einen Quatsch da von dir. Das war ja kompletter Nonsens.
Also bis auf diesen Deutschlandsatz hat er seine Analyse, die 10 Minuten lang ging, hätte er die vielleicht zu Hause beim Abendessen gegeben, wenn er, wie du gesagt hast, weil er runtergekommen ist, hätte sich so ein bisschen Sinn ergeben, weil er ja schon so ein paar Fehler angesprochen hat von Dortmund, im Sinne von, es gab eine Entkopplung von Abwehr und Verteidigung und da waren die Räume zu stark und Real Madrid hat das eingenommen. Weißt, also ich hatte ja schon das Gefühl, dass er ein bisschen analysieren wollte, aber in dem Moment ist ihm einfach das Ganze überkommen. Also der Gute wusste gar nicht mehr, wo unten und oben ist. Und ich glaube, aus diesem Impuls ist eben so ein Satz entstanden. Vielleicht dachte er, er schafft gerade was Cooles, weißt? Also es gibt ja manchmal Sätze, die in die Geschichte eingehen, so als, ah krass, das ist ein geiles Statement. Vielleicht dachte er sich in dem Moment, er setzt so ein Zeichen.
Vielleicht jetzt mal ganz andere Idee. Hat er es mit Absicht gemacht, um ein bisschen abzulenken von Nuri Sahin und dem ganzen Scheiß? Also so als Ablenkung?
Ah, nee.
Also, wahrscheinlich nicht, aber vielleicht.
Nee. Ich glaube, dass der einfach völlig durch den Wind war. Und wie Hannes gerade schon gesagt hat, der war ja auch in der Analyse völlig, also das ist völlig diffus alles. Und also wirklich, ich finde es nur komisch, dass er sich nirgendwo dafür erklären muss. Aber bleiben wir mal ein bisschen in dem Genre sozusagen, bleiben wir mal ein bisschen in dem Vibe und in der Situation. Diesmal bewegen wir uns aber ein paar Kilometer weiter weg. Hannes, korrigiere mich, nach Norden, von Madrid nach Barcelona, da geht's nach Norden, ne?
Danke. Korrekt, Nordosten.
Ja. Geografie.
Von Madrid nach Barcelona.
Ja. Nordosten, ja.
Das Geografie
von ist mein Barcelona Ding. Nach Madrid geht's in Richtung Norden.
Was? Nein, von Madrid nach Barcelona. Barcelona liegt im Norden von Spanien und Madrid liegt in der Mitte von Spanien.
Stimmt.
Deswegen, wenn
Scheiße. Peinlich, Alter, wenn das deine Eltern hören. Cringe.
Alter! Oder deine Chefin.
Das ist echt peinlich.
Also gut, wir gehen nach Barcelona, um es mal kurz zu machen. Max Eberl, ähnliche Situation, steht auch vor Kameras und hat auch einen Aussetzer, aber ein Aussetzer der anderen Art. Und es war ja wirklich sehr Hoeneß-esk, was da ablief. Oder?
Hoeneß-esk, schön. Finde ich stark.
Also irgendwie so einem Sportjournalisten vorzuwerfen, er soll doch bitte einen Trainerschein machen und es besser machen, das finde ich wieder, das ist auch totaler Quatsch. Also wirklich auch, wie so ein beleidigtes Kind. Mach du doch!
Ich meine, es haben ja schon viele gesagt, es wäre 1000-mal einfacher gewesen, wenn er einfach gesagt hätte, ja, heute war ein schlechtes Spiel. Wir hatten eine schlechte Taktik, die Spieler haben nicht performt, Barcelona hat es super gemacht, wir freuen uns, was kommt, aber jetzt war halt nicht unser Abend. Und wenn die gefragt haben, oh, war dein Fehler in der Defensive, musst du bei 4 Gegentoren, bei 4 guten Optionen des Gegners sagen, ja, da waren Fehler in der Defensive. War ein Fehler bei Kimmich, Upamecano, Neuer? Ja, da waren Fehler bei den 3. Weißt du, wenn er das einfach gesagt hätte, aber ich weiß auch nicht, ob es da, was das soll, aber ich finde den Typ unfassbar unsympathisch. Also mich nervt es jedes Mal aufs Neue, wenn der Typ vors Mikro geht, weil es dann immer so ein bisschen, er vertritt ja den Verein, weißt? Und auch, ich bin kein Bayer, ich bin aber Bayern-Fan und in dem Sinne nervt es mich.
Ja,
weil
ich
denke, so ticken nicht alle in dem Verein, weißt? Viele nehmen die Schuld auf sich, aber er, dieses Abweisende, ist einfach Kacke.
Ja, aber so war der auch total arrogant. Was war das auch für eine Respektlosigkeit und Arroganz gegenüber den Journalisten, ja auch überhaupt nicht, also nicht mehr zu überbieten. Weil Hannes, wie du gerade schon sagst, wenn er 4 Gegentore bekommt, dann sind Fehler in der Verteidigung dabei. Dann steht dazu und dann finde ich, ist die Frage auch total angemessen. Das ist absolut angebracht, dass man nach Einzelleistungen und nach Kollektivleistungen in der Defensive fragt, wenn man 4 Gegentore bekommt. Absolut angemessen. Deshalb wirklich wirklich meiner Meinung nach ein Verhalten unter aller Sau und ich gebe bei dir auch mit, Hannes, ich finde den auch einfach zunehmend unsympathisch.
Das ist das Bayern, die Bayern-Charakteristik, ne? Bei vielen Menschen, die dann bei Bayern sind, häufig häufen sich dann die unsympathischen Züge. Witzigerweise bei Tuchel ja genau andersrum. Seitdem er bei Bayern war, finde ich ihn viel sympathischer.
Digga, wie kannst du es eigentlich schaffen, in jeder Folge deine Liebe für Thomas Tuchel zu platzieren?
Naja, wirklich ohne Spaß, ich sag, wie es ist. Nein, Spaß. Ja, was ich sagen wollte ist, ich glaube, also Eberl, finde ich, charakterisiert ganz viele im Business des Fußballs, die, wenn sie gut spielen, super sympathisch sind. Ganz nette Menschen. So Jürgen Klopp-mäßig zum Beispiel. Aber wenn sie schlecht sind, dann mit Medienschelte anfangen und die Journalisten kritisieren und Fragen nicht beantworten wollen. Und ich finde, das ist eine Unart. Das ist wirklich eine richtige Unart, da sich so als mehr oder weniger aufzuspielen, als jemand, der die Fragen sich überlegen kann und auch irgendwie auch zu bewerten. Ich finde, das ist eine Unart. Das ist so ein bisschen en vogue geworden, zu sagen, die Frage ist ja so blöd. Nein, die Fragen sind nicht blöd. Das sind Journalisten, die sind ausgebildet dafür. So, jetzt komm mal wieder runter. Du hast nicht mal einen Realschulabschluss wahrscheinlich.
Hey.
Hallo, und ganz kurz, die Journalisten stellen ja meistens auch Fragen, wenn du verloren hast, wenn du der Sportdirektor vom FC Bayern bist, die dich nerven werden.
Genau.
Weißt, ganz kurz, wenn du jetzt Sportdirektor bist von KFC Uerdingen und du verlierst irgendein Spiel, dann wird kein Journalist
dich nerven wollen. Was hast du gegen KFC Uerdingen?
Gar nichts, der ist mir gerade eingefallen, weil die aus Krefeld kommen. Aber nee, also du musst davon ausgehen, wenn du den Job annimmst beim FC Bayern, das heißt als Coach, als Sportdirektor, als Präsident, ich meine, da gibt es ja eine Abseitsgeschichte, egal, als Vorstandsmitglied, du musst davon ausgehen, dass die Leute dich nerven werden wollen, weil du eben der größte deutsche Verein bist.
Ja,
und du hast gerade in Barcelona
Du musst auch damit umgehen können. Du wirst dafür bezahlt, dass du damit umgehen kannst. Und du wirst dafür bezahlt, dass du Dinge souverän handelst und in dem Fall einfach einen kühlen Kopf bewahrst. Und dann stell dich einfach vor die Spieler. Er stellt sich ja in gewisser Weise auch vor die Spieler, aber auf einer kindischen Art und Weise, wo ich mir denke, also sag mal, was soll das denn jetzt hier, Eberl? Also, das ist total daneben.
Ich meine, es ist ja auch schwer. Seitdem Juan Bernat nicht mehr da ist, kann man niemandem mehr so punktuell die Schuld in die Schuhe schieben. Damals war es einfacher.
Deshalb sage ich doch, Hannes, damit schließt sich die Klammer zu meinem Anfangssatz hier. Das ist Hoeneß-esk. Das ist wirklich der Tritt in die großen Fußstapfen des Uli H.
Ja, wir wissen ja, wer schuld ist, der Juan Bernat. Aber der war ja nicht dabei. Es waren viele andere schuld an der Niederlage, muss ich sagen.
Aber ich finde, irgendwie bestätigt sich auch so ein bisschen meine Sichtweise, oder? Also so vom Anfang der Saison, wo ich auch gesagt habe, jetzt wartet mal ab, wie die Spiele laufen. Und ich finde, wir sehen, FC Bayern ist auf jeden Fall gut drauf, aber lang nicht gut genug, um jetzt irgendwie in der Champions League erfolgreich zu sein, zumindest Stand heute.
Ja, absolut. Also klar kannst du natürlich die Spiele heranziehen, wo sie irgendwie, keine Ahnung, was gegen Zagreb 9-2 gewinnen oder jetzt auch heute gegen Bochum 5-0. Klar kannst du das als Maßstab nehmen, aber du kannst auch die letzten 3-4 Spiele als Maßstab nehmen, wo es halt einfach mal nicht gut läuft und wo es gegen Barcelona auch über weite Strecken einfach nicht gut aussah und nach wie vor
halt
defensiv die große Probleme, ne, chancenlos würde ich auf gar keinen Fall sagen, aber defensiv vor allem große Probleme liegen.
Ich glaube, darin liegt das Problem, als Bayern die letzte Saison ja ein bisschen so eine turbulente Saison hatten und Tuchel war schon mitten in der Saison klar, dass er geht und du hast jetzt lange einen neuen Coach gesucht und der muss noch seine Ideen ins Spiel einbringen, das ist ein junger Coach. Vor dem Hintergrund kannst du bei einem Auswärtsspiel gegen Barcelona, die gerade sehr gut drauf sind und die unter Flick wirklich zu Top-Leistungen anknüpfen, kannst du verlieren. Weißt du, es ist ja okay, es war kein Schmuss, dieses Spiel zu gewinnen, aber nicht so, genau, ganz kurz noch, aber nicht so. Also was mich nervt, ist halt, wie sie verloren haben, weißt du, wenn du 2-1 verlierst, es war ein geiles Spiel, viele Gegenangriffe, du hast geile Chancen rausgespielt, dann, okay, fuck, man kann, wie gesagt, man kann dieses Spiel verlieren vor dem Hintergrund, aber du kannst dir nicht eine 4-1-Klatsche kassieren. Das ist peinlich und das sollte nicht der Anspruch sein.
Ja, aber es ist doch auch, also dann frage ich mich, warum man so einen Coach holt im Endeffekt, weil das ist im Prinzip voll der falsche Coach, wenn du in der Champions League erfolgreich sein willst. Weil um was geht's denn? Bayern muss ins Finale kommen, es ist das Finale du Horm, das ist das Einzige, was zählt diese Saison. Das ist doch völlig der falsche Trainer, der jetzt da irgendwie mit irgendwelchen Spielchen anfängt, hoch zu pressen, ständig überrannt wird. Der verteidigt hoch gegen eine Mannschaft wie Barcelona. Also das musst du auch erstmal drauf kommen. Das ist doch Wahnsinn. Vor allem mit zwei Verteidigern wie Kim und Upamecano, die sich ständig überlaufen lassen. Die gar keine Chance haben. Dann hast du noch im Spieler einen Torwart, der jetzt auch nicht gerade in Form ist. Also ich habe das Gefühl, dass gerade in so diesen Top gegen Top-Mannschaften, gerade auch so Spieler wie Olise, das sind gute Spieler. Aber die sind einfach nicht Weltklasse. Und Bayern hat gerade, also im großen Durchschnitt, keine Weltklasse-Mannschaft. Auf keiner Position.
Würde ich so nicht sagen, also da würde ich nicht mitgehen, dass Bayern aktuell keinen Weltklasse-Spieler hat. Ich glaube, da finden sich auf jeden Fall ein paar. Ich würde Harry Kane nennen, der wirklich ein solides Spiel gemacht hat gegen Barcelona, geiles Tor geschossen hat. Ich gehe damit mit, die Taktik war absolut falsch, weil Barcelona hatte 4 zwingende Chancen und die 4 waren halt Tore. Die Probleme sind meiner Meinung nach wirklich in diesem zentralen Bereich. Alles von dieser Holding Six, die es nie gegeben hat bei Bayern. Palinha macht's okay. Aber zentrale Abwehrspieler und mit aller Liebe, die ich an Manuel Neuer habe, das Spiel war jetzt nicht sein bestes Spiel. Und Barcelona hat es einfach so smart, so simpel gemacht. Weißt du, die wussten, wir haben feilschnelle Spieler, die richtig gut sind. Spieler, die mit dem Ball gut umgehen können. Ich meine, Lamine Yamal hat wirklich Davis und Kimmich auseinandergenommen. Und was Rafinha mit unserem Guerreiro angetan hat, ist ja auch ein bisschen Körperverletzung. Also die haben sich ja komplett auseinandergenommen. Das war ja ein nerviges Spiel.
Ich sag dir, wie es ist. Mit Tuchel hätten sie dieses Spiel nicht verloren.
Gehe ich nicht mit. Was Flick mit Barca macht, vor allem mit Spieler mit Rafinha,
Yamal
ist schon ganz geil.
Auf jeden Fall hier bei Barca, Flick, diese ganze Liebesgeschichte, da reden wir später noch ausführlicher darüber, auch vor dem Hintergrund des El Clasico, das jetzt auch am Wochenende war. Aber jetzt nochmal zurück spezifisch zu Bayern. Ich gehe da ein Stück weit mit Brian mit, dass man sagt, es fehlt ein bisschen die Weltklasse, aber ich sage, es fehlt nur die Weltklasse, wirklich einzig und allein im Defensivkonstrukt. Das, was vorne passiert, wenn ein Musiala fit ist, wenn ein Gnabry fit und in Form ist, wenn ein Kane hier Ketchup-Flaschen-Prinzip hat, also wenn er den Knoten im Kopf lösen kann, dann ist das schon geil. Dann ist das schon sehr stark. Das ist einzig und allein für mich die Verteidigung. Das ist für mich die Verteidigungslinie und das fällt halt auch auf, dass ein Pavlovic hat nicht gespielt gegen Barca, richtig? Der ist ja schon verletzt.
Nee, der hat sich Schlüsselbein gebrochen.
In der 8. Minute, genau.
Das ist genau das, wo ich sage, so ein Pavlovic, wenn der dann ausfällt und da kommt dieser Palinha, diese ewige Holding Six, für den man so viel Geld ausgegeben hat, von dem ich einfach auch nicht überzeugt bin. Es ist extrem viel Unsicherheit bei Bayern defensiv und da muss im Winter ein gestandener Innenverteidiger kommen mit Weltklasse-Niveau. Sowas muss kommen und nur dann, der dann wirklich Ruhe und Sicherheit in die Verteidigung reinbringt und nur dann ist auch nur absehbar möglich, dass sie das Finale doch haben.
Absolut, absolut. Und ich finde, das sieht man so richtig gut. Ich finde, das ist die magisches Dreieck ja immer. Torwart und zwei Innenverteidiger. Und ich finde, das ist wirklich krass. Man hat wirklich kein, also für jeden dieser drei Positionen, gerade bei Bayern, überhaupt kein Gefühl, ob die jetzt sich verstehen oder gut sind. Und das ist wirklich ein Hickhack. Und man hatte ja dann letzte Saison zeitweise mit De Ligt und daher so das Gefühl, dass sich da irgendwie was eingespielt hat. Auch wenn es jetzt nicht, auch wenn die auch Fehler gemacht haben, aber man hatte irgendwie das Gefühl, da war irgendwie so, hatte ich das Gefühl, jetzt ist da mal eine Innenverteidigung, eine gestandene Innenverteidigung, die sich auch mit Neuer versteht. Aber irgendwie, also das sind jetzt schon, das sind zweieinhalb Saisons, beziehungsweise mit Kim anderthalb Saisons, wo sie sich damit rumschlagen. Dass sie das so lange zulassen, finde ich echt faszinierend.
Ich finde, ein Spieler, der aus dieser gesamten Situation profitieren könnte und hoffentlich auch profitieren wird, ist der eigentlich schon abgeschriebene Leon Goretzka.
Mm.
Das haben jetzt auch einige Medien aufgezählt. Und ich sehe ihn, wenn alle Spieler topfit sind, hat er leider im Mittelfeld keine Chance mehr. Seine Position, dieses Box-to-Box, wird bei Bayern gerade nicht so gebraucht, weil du mit Pavlovic einen hoffentlich demnächst Weltklasse-Spieler hast, der das ganz gut hinkriegt, ein bisschen anders. Aber ich glaube, er könnte, wenn er sich das vornimmt, ein bisschen in diese Rolle einschlüpfen wie Bastian Schweinsteiger oder Lothar Matthäus gegen Ende ihrer Karriere, wo er so der zentrale Abwehrspieler ist, der aber ein bisschen weiter vorne steht. Wisst ihr, was ich meine? Also du kannst ja nach wie vor so einen Abräumer haben. Sagen wir mal, Kim oder Upamecano erwischt jetzt im Laufe der Saison einen Inspiration-Moment, wo sie sagen, okay, das war's jetzt mit den Fehlern. Die ersten Minuten gegen Bochum waren auch ein bisschen grenzwertig. Mhm. Aber Goretzka könnte dazu mutieren. Weißt du, Goretzka hat ja das defensive Spiel, das Kopfballspiel, um diese Position einzunehmen. Deswegen weiß ich nicht, ob wir da vielleicht im Laufe der Saison so ein bisschen ein Umdenken in seinem Spiel erleben. Ich würde es mir auf jeden Fall für meinen Verein hoffen.
Gehe ich mit, Hannes, gehe ich mit. Ich sehe da auch echt eine Möglichkeit, ein bisschen Sicherheit reinzubringen mit Goretzka, vor allem für die Zeit, wo Pavlo jetzt verletzt ist. Ich glaube,
Goretzka, Dyer.
Dyer sehe ich nicht.
Dyer sah gerade die 10 Minuten, die er gespielt hat, aus gegen Bochum richtig kacke. Also das waren vier Ballverluste, drei Zweikämpfe verloren. Also Dyer war wie Tourist.
Nee, das ist wirklich, man versteht ja auch irgendwie jetzt auch unter dem Hintergrund nicht, warum man De Ligt ohne Ersatz weggegeben hat. Versteht's nicht.
Also Ito, ganz kurz, Ito ist ja immer noch da.
Ja, wir haben
Ito immer noch verpflichtet.
Stimmt, aber der ist halt verletzt. Ja, stimmt. Ja, Ito ist natürlich jetzt jemand, der vielleicht dann da reinspringen könnte.
Aber auch wenn Ito fit ist, dann ist das jetzt auch nicht der Weltklasse-Innenverteidiger, den ich jetzt gerade eben mir erhofft habe, als ich gesagt habe, Bayern braucht einen gestandenen Innenverteidiger mit Weltklasse-Niveau. Das ist auch kein Ito.
Deshalb sehe ich. Also jetzt gegen Bochum lief es gut. Es war ein Spiel zu null mal wieder auswärts. Aber du spielst auch gegen Bochum. Weißt du, die haben einen Punkt. Die haben den schlechtesten Saisonstart ihrer Geschichte. Wenn wir dieses Spiel heute nicht 5-0 gewonnen hätten, dann würde ich mir anfangen, Sorgen zu machen. Also es war heute, ich hoffe mal, dass dieser Sieg für die Bayern so ein Signal war, hey, es geht voran. Ihr habt euch zwar eine Klatsche abgeholt bei Barca, aber das ist jetzt einfach ein Kapitel, das haken wir ab, so wie damals gegen PSG 2018, als wir 3-0 verloren haben. Jetzt geht's weiter.
Allem voran bleibt spannend, ob Bayern überhaupt durch die Champions League durchkommt. Sie müssen allerhöchste Wahrscheinlichkeit durch die Playoffs durch und dann schauen wir mal, was wird. Und vielleicht wird ja Bayern eins der ersten prominenten Opfer von dem neuen Champions League-System. Bundesliga war auch noch, bevor wir zum Quiz kommen, ganz kurz. Gibt es irgendein Bundesligaspiel, wo ihr sagt, darüber müssen wir sprechen? Das ist das Spiel des Wochenendes gewesen, darüber möchte ich jetzt reden.
Leverkusen-Bremen.
Genau, das wäre nämlich sonst auch das einzige Spiel, wo ich gesagt hätte, das ist wirklich besprechenswert.
Ich finde es krass. Ich meine, wir haben es ja schon ein bisschen angesprochen. Leverkusen kommt nicht so richtig in Fahrt, nimmt nicht so richtig Fahrt auf, jetzt wieder in Unentschieden. Ich denke, man sieht ein bisschen den an, dass sie mit dieser Rolle von den Unbesiegbaren aus der letzten Saison wirklich zu kämpfen haben.
Absolut. Absolut. Ich finde, das größte Problem bei Leverkusen ist die Schwäche, Führungen zu halten. Wenn du dir das anschaust, Leverkusen jetzt Führung hergegeben gegen Bremen, Führung hergegeben unter der Woche gegen Stade Brest, 2-0 Führung hergegeben gegen Holstein Kiel, 1-0 Führung hergegeben gegen Bayern und gegen Leipzig, glaube ich, auch eine 2-0-Führung hergegeben am Ende des Tages. Und nee, eine 1-0-Führung und dann wurde es noch am Ende des Tages ein 3-2. Die größte Anfälligkeit von Leverkusen ist absolut, die kriegen es nicht hin, ihre Führungen zu halten, auszubauen, über die Zeit zu bringen. Und das finde ich schon echt erstaunlich, dass es selbst dann, jetzt alle Werder Bremen-Fans, verzeiht mir das, aber selbst so Vereine wie Werder Bremen und Holstein Kiel es hinbekommen, Leverkusen noch gefährlich zu werden. Und das finde ich schon echt erstaunlich. Weil dann ist es irgendwie so, mein erster Gedanke war, oh, da ist schwingt ein bisschen Arroganz mit von letztem Jahr, dass man sich denkt, ja, wir sind CDFB-Pokalsieger, wir sind Deutscher Meister, ja, komm jetzt hier, bleib mal hier weg mit deinem Nebelhorn.
Ich glaube, bei Leverkusen ist nicht nur das, sondern sie wurden auch vom Glück verlassen ein bisschen. Ich meine, heute, 90. Minute, Elfmeter gegen die, zurechtgegebener Elfmeter, aber das waren ja die Alonso-Minuten, die in der letzten Saison diese Spiele gewonnen haben. Weißt, sie haben von den letzten 5 Spielen jetzt auch keins überragend gespielt. Ich weiß nicht, ob es gegen Wolfsburg war, es glaube ich ein knappes 2-3 oder 4-3. Gegen Frankfurt auch 2-1 mit dieser kontroversen Entscheidung gegen Frankfurt. Also bei Leverkusen muss echt so ein bisschen, ich weiß nicht frischer Wind, aber ich finde, Alonso muss sie mal wachrütteln. Sagen so, hey, letzte Saison ist vorbei. Also diese magische Saison, das war's. Wir sind jetzt gerade Dritter. Wir haben 9 Punkte jetzt liegen lassen, die wir hätten haben können. Wir müssen mal wieder anfangen zu performen. Und ich meine, du hast krass gute Spieler. Ich glaube, die kriegen auf jeden Fall noch die Kurve. Ich glaube, die brauchen noch einen Rüttler und dann geht's ab.
Aber das stimmt, Hannes. Die letzten souveränen Siege von Leverkusen musste 4 Wochen zurückgehen. Das war ein 4-1 gegen Hoffenheim und ein 4-0 gegen Feyenoord Rotterdam, die jetzt mit Sicherheit auch nicht der Maßstab von Leverkusen sind. Dann hast du 4-3 gegen Wolfsburg, 1-1 Bayern, 1-0 AC Milan, 2-2 Holstein, 2-1 Frankfurt, 1-1 Brest, 2-2 Bremen. Das ist alles nicht mehr der highest standard, oder?
Ja, voll. Vor allem auch, weil die Mannschaft ja gleich geblieben ist eigentlich. Ne? Das ist faszinierend. Das hat sich ja nicht viel geändert. Aber ich habe es ja schon mal gesagt.
Der hat sich ja eher verstärkt, die Mannschaft.
Ja, aber ich glaube, es ist gerade in der Bundesliga einfach vielleicht diese Gier ist einfach weg im Endeffekt.
Dass du einfach diese nach einem Jahr.
Ja, es ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber das ist jetzt so der spontan mir nochmal, wo ich nochmal, also was ich halt nochmal
sage. Aber an der Stelle, okay, aber nochmal ganz kurz, zu dem Argument würde ich mal ganz, ganz kurz Chris Kramer gern zitieren, der diese vielbesagte Gier, die weg sein soll, oder auch im Satz wie, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, das gibt's nicht. Das sind medial erfundene Begriffe. Jeder Fußballprofi ist immer gierig. Und eine Mannschaft wird sich nie gegen einen Trainer stellen, weil du willst immer gewinnen. Das sind emotional auf Sieg gesteuerte Fußballmaschinen, die wollen immer gewinnen. Du wärst, glaube ich, kein Bundesliga-Profi, wenn du nicht ein absoluter Wettbewerbstyp bist. Und deshalb Gier haben die immer.
Ja, wahrscheinlich. Ja, klar, es ist natürlich jetzt ein bisschen plump. Aber ich meine, vielleicht werden sie ja in der Champions League dagegen nochmal ein bisschen mehr performen. Und Brest ist auf jeden Fall ja schon Favoritenschreck gewesen. Also das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, da mal 1-1 zu spielen. Die haben eine ganz verrückte Saison hinter sich und auch in der Champions League. Deswegen.
Aber es manifestiert sich so ein bisschen die Meinung, die wir alle ja schon relativ früh in der Saison hatten, insbesondere nach dem 1-1 gegen Bayern, dass sich das mit der Meisterschaft so ein bisschen erledigt hat. Also das wird nicht erledigt, aber dass Leverkusen jetzt nicht mehr so die größten Meisterschaftschancen zugerechnet werden.
auf jeden Fall schwieriger als letztes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Der große Stolperstein für Leverkusen kommt jetzt am Dienstag im DFB-Pokal gegen Elversberg. Und dann schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Ich würde sagen, das war's auch schon für diesen Bundesliga-Spieltag. Die anderen Spiele, da muss man echt sagen, Dortmund haben wir vorher schon viel gesprochen. Ja, Brian, leider 3 gegen die Dosen bekommen, da machst du nix. Heidenheim-Hoffenheim, der Kracher dieses Wochenendes, läuft tatsächlich noch. Union gegen Frankfurt waren unentschieden. Und die Stuttgarter Schwaben haben daheim gegen Holbein Kiel gewonnen, ebenso unentschieden 0-0 Pauli gegen Wolfsburg und 1-1 bei Mainz gegen Gladbach. Muss ein unfassbar langweiliges Spiel gewesen sein. Ich würde sagen, das war's. Wir gehen über zum VBH Quiz.
Das Quiz. Ja, Jungs, die Woche bin ich dran und ich habe es mir ein bisschen leicht gemacht. Ich weiß nicht, habt ihr gerade eure Handys zur Hand? Dann könnt ihr vielleicht auf WhatsApp gehen. Ich habe euch nämlich beiden gerade eine Nachricht geschickt. Bitte lest nicht vor, was in dieser Nachricht, nicht vorlesen, was in dieser Nachricht ist. Wir spielen nämlich, dadurch, dass wir immer versuchen, das Quiz fresh und neu zu halten, wir spielen Fußball-Tabu. Noah, du hast 4 Spieler von mir zugeschickt bekommen. Du musst diese 4 Spieler, Walle, erklären und musst versuchen, dass er die errät. Ihr habt 45 Sekunden Zeit, jeder von euch. Weil es kann schon gut gehen. Also die sind jetzt nicht so ultra schwer. Ihr dürft 3 Begriffe nicht nennen. Wie gesagt, nee, 45 Sekunden ist zu wenig. Machen wir mal 1 Minute. Ihr habt 1 Minute, die 4 Spieler zu erklären. Noah, du fängst an und musst Walle die Spieler erklären, die ich dir gerade geschickt habe. Oh, also ich würde sagen...
Warte, stopp. Zwischenfrage. Nur Spieler oder auch Trainer oder irgendwas anderes?
Es Persönlichkeiten aus dem Fußball.
Okay.
Ja, genau, es sind nur Spieler und Trainer. Genau, und ganz kurz, versucht auch Synonyme, also nicht so krasse Synonyme zu verwenden. Wenn ich zum Beispiel gesagt habe, hey, du darfst nicht sagen Balljunge, dann ist Ballwart auch nicht.
Ja.
Okay, verstanden? Ja. Dann?
Wer fängt an?
Ich würde sagen,
ich fange an. Ja, du fängst scheinbar an.
Hannes,
du musst aber das Go geben.
Ich gebe das Go, dann
du zählst die Spieler auch, oder wie?
Ja.
Okay.
Ja, es sind nur 4.
Ja.
Und ich habe auf 3. Eine Minute Zeit für alle 4 oder eine Minute für einen?
Nee, eine Minute für alle 4.
Boah, God damn it.
Okay. Wir fangen an. Okay. Noah, leg los in 3, 2, 1, go.
Der Spieler, um den es geht, ist Sportdirektor beim letztmaligen deutschen Meister.
Simon Rolfes.
Der Spieler, um den es als nächstes geht, ist Spieler gewesen bei einem ganz dir wohlgesonnenen Verein. Sieht sehr gut aus.
Schalke, und, sieht ja gut aus. Raoul.
Und war ein junges Talent.
Max Meyer, Leroy Sané, Julian Draxler, Benny Hoeneß. Genau,
Draxler. Der Beißer.
Luis Suarez.
Größter Bastard im spanischen Fußball.
Vini Junior.
Fast, ist Spanier.
Carvajal.
Ja, das war's.
Boah, damn!
Alter, stark. Okay. Also, ich weiß nicht, wollt ihr gegeneinander spielen oder seid ihr ein Team?
Wir sind Team.
Okay, also ihr habt es in 42 Sekunden geschafft.
Das war stark.
Stark.
Okay.
Walle, jetzt bist du an der Reihe.
Ja, bei 3 von 4 habe ich ein gutes Gefühl, bei einem habe ich gar kein gutes Gefühl.
Ich fange an, es geht los in 3, 2, 1, go!
Die erste Person steht nicht auf dem Feld, sondern neben der Linie. Das heißt, welches Amt begleitet sie?
Linienrichter?
Oh, Digga, nein. Gehört zu einem Verein.
Trainer.
Mit diesem Amt hat er in jedem schon alle Titel gewonnen auf europäischer Ebene.
Carlo Ancelotti. Nee, José Mourinho. Nee.
Danke. Einer der ersten dunkelhäutigen Nationalspieler.
Gerard Asamoah.
Absolut richtig. Torschützenkönig von meinem Lieblingsverein.
Klaus Fischer.
Nein. Torschützenkönig und er hat bei meinem Lieblingsverein gespielt. Was fängst du mit den 2 Attributen an?
Klaas Hüttler.
Absolut richtig. Und dann, ja, jetzt wird's schwierig. Hat mal ein schlechtes Wortspiel gegeben von mir mit dem Nachnamen hier im Podcast.
Boah, da gibt's ja einige, ne?
Ja, da habe ich kann mit dem Spieler gar nichts anfangen.
5, 4, 3, 2, 1. Ah, leider nicht geschafft.
Wie soll ich Marcus Rashford ohne Manchester United in England beschreiben?
Ja, ich dachte mir, dass das schwer wäre, aber ein schwieriger musste dabei sein.
Der hat so gar nichts, wodurch er hervorsticht, so gar nichts.
Naja, Doch, er hat diese, was er gemacht hat, war ja dieses Food-Programm gemacht in England. Das war so ein bisschen.
Das wusste ich nicht.
Ja, das hätte man.
Und er wäre einer von den Stürmern gewesen, die bei der Euro 21, ja, Euro 21 hätte ich auch nicht sagen dürfen. Okay, ja gut. Dann wirklich, weiß ich es wirklich nicht.
Was war denn noch? Was war denn dein Wortspiel?
Mit Rashford.
Rashford, also weil er gesagt, jemand muss Rashford.
Ah, Marcus Rashford. Auch für mich irgendwie so ein Spieler, den ich nicht checke. Ist er jetzt wirklich gut oder war seine Prime schon oder irgendwie so?
Ja, der Typ ist 30 und ist noch nicht so richtig durchgestartet. Aber ganz kurz, wie fandet ihr es? Können wir das wieder machen mit
dem Stark, Termin? Das machen wir auf jeden Fall wieder. Hannes, ich glaube, das müssen wir auch mal im Videoformat machen, weil das ist wirklich witzig. Das ja, ist echt stark.
Habe ich mir gedacht. Stark. Ja, vor allem, wenn man dann auch so ein paar, sag ich mal, ein paar Spieler hat, die man auch wirklich kennt und hasst oder liebt oder was auch immer. Ich find's schön, dass Carvajal auch direkt dann kam, weil ich war mir wirklich nicht ganz sicher, ob du das auch so siehst, aber.
Na, größter Bastard, im spanischen Fußball dachte ich wirklich, wäre halt Vini Junior, aber dann meinst du, dass er Spanier ist, dann macht es
ja
nicht mehr Sinn.
Ja. Ja, Vini Junior.
Hannes, Legende. Ich bedanke mich. Starkes Quiz, schnelles Quiz, oder? Das war's, oder?
Ja, das war's. Ich dachte mir, was Schnelles.
Ja, wirklich, was Schnelles ist wirklich eine sehr gute Idee gewesen. Denn wir haben auf jeden Fall noch direkt unsere nächste Rubrik. Kicktipp aktuell, Brian Kram, hektisch dein Handy hervor. Besprich mit uns, was ist passiert, wie sieht's aus, wo stehen wir?
Ich habe das ja mittlerweile ganz entspannt auf meinem Rechner offen. Da sehe ich, habe ich eine bessere Übersicht als auf dem Handy. Ich habe jetzt Folgendes überlegt, weil ich bin so scheiße, dass wenn ich wirklich letzter Platz werde, werde ich mit dem Podcast aufhören.
Nein, Digga, das ist wirklich absehbar, weil du bist, glaube ich, unter den letzten drei von den Leuten, die noch aktiv
aber
mitspielen.
Aber nee, das ist jetzt für mich so ein Take. Ich glaube, oder werde ich zumindest mir überlegen, ob ich dann, wie ich das weitermache, weil das ist schon echt, echt scheiße. Weil ich habe nicht mal schlechte Punktzahlen, nur die anderen punkten halt auch mehr mittlerweile. Das entscheidet sich häufig am Anfang.
Ja.
Aber ja, das ist jetzt so ein bisschen hier. Ne? Dann Hannes ist auf Platz 34, eigentlich gar nicht so weit weg von mir, nur 6 Punkte, aber gut. 7 Punkte. Walle hat sich auch wieder so ein bisschen stabilisiert auf dem 18. Platz. Eher Tendenz nach oben als nach unten. Und auf Platz 3, es ändert sich eigentlich, auf den ersten drei Plätzen ändert sich eigentlich gar nichts. Das ist echt verrückt.
Ja, die drei tauschen sich nur ein bisschen durch, immer mal wieder. Ne?
Es ist echt genial. Da Tax, Franzi und Schrade 72, das ist wirklich. Letzte Woche war Franzi oben, davor Tax. Der Tax. Tagessieger, das darf man nicht vergessen, sind
einige.
Basti Einsteiger, Weltsniper und Penis Magath mit 14 Punkten.
Und Mirsan Lena.
Oh, Entschuldigung, Mirsan Lena. Also liebe Grüße auch an alle.
Wo wir letzte Woche alle gerätselt haben, who the fuck ist Mirsan Lena? Jetzt weiß ich, ich habe Hinweise bekommen aus unserer Community. Liebe Grüße nach Bade-Bade an dieser Stelle.
Nach Bade-Bade.
Oh, sehr schön, Bade-Bade.
Ja, also es war auf jeden Fall irgendwie auch mal wieder ein bisschen schwieriger zu tippen, weil ja Leverkusen unentschieden gespielt hat. Das ist natürlich auch immer schwierig. Und weil natürlich BVB verloren hat. Und das sind natürlich Sachen, wo man, wir hatten das richtig getippt. Hier, wisst ihr, wer BVB richtig getippt hat? Morais.
Stark. Es macht auf jeden Fall weiterhin fleißig Spaß. Und ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich diese Schmach von vor 2 Wochen ablegen konnte, wo ich ja irgendwie mit 2 Punkten aus dem ganzen Spieltag rausgegangen bin und mich ein bisschen etabliert habe. Ich suche immer jede Woche ein bisschen verzweifelt nach Silke Petra. Das ist auch, ja. Silke Petra tut mir auch ein bisschen leid. Die muss ich sich auch mal da unten ein bisschen rauskämpfen.
Ja, aber 10 Punkte geholt ist eigentlich nicht schlecht, ne?
Nee, absolut, habe ich auch. Ich habe auch nur 10.
Es schleicht sich halt das Gefühl ein, dass es ein One-Season-Wonder war.
Dranbleiben. Ich bin der festen Überzeugung, dranbleiben, dann wird Silke Petra wieder oben anknüpfen.
Ja, ich drück die Daumen. Ich freue mich ja natürlich auch, ja, Scotty Beam Me Up muss halt auch mal wieder tippen. Wisst ihr, wer Scotty Beam Me Up ist?
Nee.
Vian.
Ah, krass, nice.
Ah, dann seid ihr, ach, das ist doch dann schön, ihr zwei da unten drin, das ist doch toll. Das ist doch wirklich romantisch.
Ich mach's nur wegen ihr, sag ich, wie es ist.
Ich glaube eher andersrum.
Oh, Junge. Also wie gesagt, Aussage steht, weiß ich letzter werde, darf man sich, das wird dann richtig cool, dann gibt's so ein Casting, darf sich der Nachfolger bewerben.
Gott.
Nee, Bre, wir machen das nur zu dritt. Ich finde den Dreier, den wir hier aufgestellt haben, ist ganz gut. Wir sind gut abgesprochen, wer wo was hinsteckt.
Cool. Wow. Nee, aber macht auf jeden Fall Laune. Wie kann es eigentlich sein, dass wir jetzt schon wieder eine Stunde gelabert haben? Das ist echt schlimm.
Haben wir schon? Ah, nee, das geht aber nicht. Wir haben noch ein bisschen was auf dem Tacho. Ja, also wir haben 60 Minuten zwar schon durch, aber wir müssen, Hannes hat es vorher schon angesprochen, wir müssen über Barcelona unter Hansi Flick reden. Also wir haben wirklich, wir haben ja so viele schlechte Jokes gemacht. Und mit wie heißt er? Christian Sorg, nee. Markus, nee, wie heißt er denn?
Markus Sorg.
Ich war gerade bei Markus Rashford noch. Mit Markus Sorg, mit hier HW4, das ist doch wirklich, wir haben die so viel verarscht. Und die Graugänse und Gansos Grenzes oder wie hieß es, was haben wir hier ein bisschen genannt?
Ganzes Krises.
Ja, genau. Und dann wirklich, wir wurden alle eines Besseren belehrt. Also wirklich, das ist 4-1 gegen Bayern und 4-0 gegen Madrid in einer Woche. Kann ich sagen, Chapeau. Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal bei Barcelona gegeben hat. Wahrscheinlich noch unter Guardiola mit Messi.
Ja, es ist wirklich verrückt. Ich meine, also, wenn wir sagen, es ist eigentlich ja klar gewesen, dass Hansi Flick zumindest kein schlechter Coach ist. So zumindest bei Bayern. Das war ja schon erfolgreich. Und diese Nationalmannschaftszeit, diese Zeit von Hansi Flick, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal an, der wäre nicht 2022 zur Nationalmannschaft gestoßen, sondern 2016 und hätte EM 2016 und WM 2018 gemacht. Dann wäre das bestimmt ganz anders gelaufen, aber dass es zusammengefallen ist mit diesem ganzen politischen Thema und dass man eben in der Zeit eigentlich einen Nationaltrainer gebraucht hätte, der praktisch kommunikativ stark ist, weil das ist er definitiv nicht, ne, mit Medien, das hat halt irgendwie ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, das ist einfach ungünstig gewesen, dass er im Prinzip diese Rolle, die ein Nationaltrainer eben braucht, dieses Kommunikative, dieses ein bisschen Präsidielle, halt einfach nicht erfüllen kann. Aber eben menschlich und eben taktisch und trainertechnisch, da ist er halt top. Das ist einfach Fakt.
Ja, und ich finde, was bei ihm überragend ist jetzt an der Stelle, ist, dass er bei Bayern ein Team von schon etablierten Stars übernommen hat. Also weißt, als er 2020 bei Bayern übernommen hat, waren das ja schon Spieler, die Weltklasse waren. Bei Barca spielt er ja wirklich gerade mit Teenagern überragenden Fußball. Das ist überragend, weißt? Cubarsí, der Innenverteidiger, Casado, Balde, López, Lamine Yamal, die sind alle Teenager. Also die sind höchstens 19 Jahre alt. Das ist krass. Und was er mit denen macht, ist schon sehr stark. Ich muss sagen, ich mag Barcelona nicht. Ich war nie ein großer Fan von dieser Mannschaft. Und sowohl Real Madrid als auch Barcelona hätten im deutschen Fußball keine Profilizenz mehr aufgrund der ganzen Schulden, die haben als Verein.
Ja.
Also managementtechnisch komplett kacke, aber was Flick und vor allem HW4 halb Mensch, halb Tier da machen, ist schon sehr geil. Weil ich meine, mit Bayern und Real Madrid hast du zwei der fünf größten Fußballmannschaften aller Zeiten und der fünf stärksten aktuellen Fußballmannschaften binnen 4 Tage 8 Tore eingeschenkt. Das ist schon sehr, sehr stark.
Ich finde halt, also zwei Beobachtungen zu Barcelona. Einerseits brutale Effizienz. Die hatten ja gegen Bayern und gegen Real, die hatten ja nicht viele Torchancen. Aber die machen die Dinge halt. Und das ist schon krass. Vor allem gerade der Vergleich bei Real jetzt beim Klassiko gewesen. Wie viele hundertprozentige muss man eigentlich Mbappé auf den Fuß legen, damit er einen reinkriegt? Oder wie oft will der Mann im Abseits rumlaufen? Was ist denn mit dem? Also kennt er die Regel? Ist es in Frankreich anders gewesen? Hat Mbappé in Frankreich immer so einen Meter Vorsprung bekommen und war deshalb auch so schnell? Nein, also ernsthaft mal. Das ist schon das eine Beobachtung, extrem effizient, was mit Sicherheit natürlich auch mit Robert Lewandowski zu tun hat, der halt einfach wieder in seiner absoluten Prime-Leistung von seiner Bayern-Zeit anknüpfen kann. Das ist schon wirklich echt beeindruckend. Also gerade die beiden Tore jetzt gegen Real, muss ich auch wieder sagen, einfach wirklich ansatzlos, wie ein Stürmer halt das kaltschnäuzig machen soll. Und zweite Beobachtung, ich habe es irgendwo auf Instagram die Statistik aufgeschnappt, ich kann dir nicht mehr sagen, wie viel es genau war, aber Barcelona ist die Mannschaft in ganz Europa, die am häufigsten ihre gegnerischen Offensiven ins Abseits laufen lässt. Die haben die Abseitsfalle perfektioniert und das war jetzt bei Real Madrid so oft der Fall und da muss man sagen, das muss HW4 sein. Ohne Scheiß, das muss, der Typ ist eben gelernter Innenverteidiger, das muss von dem kommen und da muss man einfach sagen, das ist mutig. Das ist richtig mutig. Das kann auch nach hinten losgehen, wie eben gegen Bayern das eine Gegentor, das sie bekommen haben. Da standen sie viel zu offen. Viel zu offen. Aber es ging eben auch gut beim ersten Gegentor, was dann auch abseits war. Deshalb, das ist schon eine spannende Statistik eigentlich.
Ich finde das überragend, vor allem, wenn du bedenkst, dass sie nicht nur diese Abseitsfalle perfektioniert haben, sondern generell das ohne den Ball angreifen beziehungsweise dieses Verteidigen auch sehr gut durchgetribbelt haben. Die haben ja wirklich in 4-5 Tagen ihr Spiel komplett umgestellt. Weißt, die waren ja jetzt gegen Real Madrid, die bestimmendere Mannschaft und gegen Bayern hatte Bayern längere Zeit den Ball. Aber die haben es geschafft, in beiden Fällen sich so auf den Platz zu positionieren, dass der Gegner keine hochprozentige Chancen hatte und dass sie mit wenig extrem effektiv sein konnten. Und ich finde, das schon sehr stark.
Ja, und vor allem, man muss schon auch einfach sagen, die Spieler, die gerade haben, sind natürlich auch in einer Wahnsinnsbombenform. Also Lamine Yamal schon seit sehr langer Zeit und Rafinha, was der da gemacht hat, da mit dieser Annahme. Und also das ist schon nochmal eine Klasse, die jetzt wirklich ganz wenige Vereine haben und in sich vereinen. Und ich habe auch das Gefühl, die wirken auch so ein bisschen, die wirken so frisch. Da merkt man so richtig, die sind noch nicht lange dabei, so als Stars. Und die haben richtig Bock und Laune, jetzt nochmal was zu holen. Und ich meine, die große Stärke von Flick ist ja einfach diese Menschlichkeit und dass er, glaube ich, eben mit Menschen gut umgehen kann, mit allen Arten von Menschen und auch eben diesem ganzen Team-Spirit, so sage ich immer, glaube ich, so ein bisschen nochmal Feuer machen kann. Und dementsprechend, also, das ist schon krass. Ich habe ja eigentlich ein bisschen gehofft, muss ich ehrlich mal sagen, dass Markus Sorg ein bisschen scheitert. War ja schon so ein bisschen meine... Aber anscheinend hat er wohl eine der schlauesten Entscheidungen in seinem Leben getroffen. Und zwar mit Hansi Flick nach Barca zu gehen.
Aber vielleicht ist es ja genau das, was du gerade gesagt hast, was diese Menschlichkeit, die Hansi Flick bringt Menschlichkeit in diesen angeschlagenen Riesen, in dieses glamouröse Barcelona, wo alles immer nochmal over the top ist. Bei Barcelona und Real ist das halt einfach so im europäischen Fußball, dass alles nochmal eine Nummer größer einfach. Und vielleicht ist es genau die Menschlichkeit, die Hansi Flick damals zu Bayern gebracht hat, wo Bayern auch der angeschlagene Riese war, wo er unfassbar eine erfolgreiche Saison gespielt hat. Und vielleicht bringt er genau das jetzt eben auch bei Barca ein.
Ja, und mach ich meinen
Teil. Was ich noch sagen wollte, er spricht kein Spanisch. Er versteht kein Spanisch. Das heißt, er ist auch in diesem ganzen Umtrieb. Dieses ganze mediale Interesse, diese ganzen Zeitungen, die da ständig irgendwie ein Problem erkennen wollen. Das kriegt der alles ja gar nicht mit. Und ich glaube, damit ist er auch so ein bisschen unabhängig davon, von dem. Und das ist ja auch das, was zum Beispiel bei Xavi wahrscheinlich auch das Problem war, dass er einfach zu sehr mit diesem Club verwoben war. Und der Typ ist einfach, Flick ist jemand, der von außen kommt, so ein bisschen, der von außen, der mit dem Club in sich ja nichts zu tun hatte, kein Spieler war, kein Funktionär, irgendwie jetzt nicht aus Spanien kommt, sondern der einfach, glaube ich, von außen mal dieses Konstrukt, die haben ja gute Spieler, endlich mal praktisch packen kann und da was Gutes draus machen kann.
Zwei Sachen, kurz zu deinem Take. Genau, das finde ich auch, das haben auch viele Medien gesagt, dass Funktionäre vom FC Barcelona jetzt sogar Flick dazu motivieren, kein Spanisch zu lernen,
ja,
dass es weiterhin so gut funktioniert. Aber was ich auch krass finde, wenn ihr euch die Transfers von Barcelona die letzten 7-8 Jahre anschaut, war ja immer so ein mega Kracher dabei. Weißt, Dembélé für über 100 Millionen, Griezmann für über 100 Millionen, Coutinho für über 100 Millionen. Also man hat Stars eingekauft für unfassbar viel Geld, denen ein krasses Gehalt geboten, sich in finanzielle Ruin gesteuert und man konnte mit denen nicht umgehen. Es ist kein System aufgebaut worden. Sobald Messi gegangen ist, ist diese Mannschaft in sich zusammengebrochen. Und Flick schafft es jetzt mit Spielern von La Masia, die diese Fußballideologie von Cruyff, Guardiola verinnerlicht haben, ein geiles System aufzubauen. Und das ist auch stark. Also weißt, Barca ist hier gerade ein Top-Club weltweit, die ohne diese brutalen Transfers, ich glaube, der teuerste Transfer, der auf dem Spielfeld steht, ist Lewandowski, den sie für 50 Mille von Bayern geholt haben. Der Rest sind alles, oder die in Mehrzahl ausgebildete Spieler von La Masia. Und wir sehen so ein bisschen die Wiedergeburt von dieser Talentschmiede La Masia, die letzten, ich weiß nicht, 8 Jahre wirklich ein bisschen mau war im Vergleich zu dem, was sie damals mit Piqué, Iniesta, Xabi Hernández rausgehauen haben. Der letzte große Spieler, der jetzt vor Lamine Yamal und Balde in den Medien rumgegangen war, ist ja Ansu Fati gewesen und der spielt ja überhaupt gar keine Rolle mehr.
Ja, wobei man sogar noch bei Lewandowski ja sagen muss, dass der Wechsel damals ja fast schon so ein bisschen so ein Alterswechsel war, so nochmal so einen Wunsch erfüllen. Ich meine, der Mann ist 36. So, sich nochmal diesen Wunsch erfüllen, bei Barcelona zu spielen und mal woanders zu spielen als in der Bundesliga. Und dass der auch nochmal so einschlägt, damit habe ich auch überhaupt gar nicht gerechnet. Also wirklich nicht. Ich habe das nicht kommen sehen. Ich dachte, seine Prime war jetzt wirklich dann vorbei. Und wie gesagt, erfüllt sich einfach nochmal so ein Wunsch mit Barcelona. Aber dass selbst das klappt, ist einfach schön zu sehen. Deshalb, ich finde es eigentlich ganz erfrischend, wie Brian schon gesagt hat. Es ist eine erfrischende Mannschaft, die Spaß macht zuzuschauen. Und ich finde es auch erfrischend, dass Hansi Flick und sein Trainerteam uns allen hier ein bisschen Lügen straft und uns allen ein bisschen zeigt, dass er mehr ist als Amazon Prime Graugänse.
Ja, das hängt ihm halt total nach. Ich habe aus Spaß tatsächlich gegoogelt, Gansos Grises Flick, was kommt Spanisch, wenn man Spanisch sucht, auch in Spanien, da kommt halt nichts. Der hat ein ganz anderes Standing, der Mann in Spanien. Das ist einfach auch so. Das ist, glaube ich, schon nochmal, das hängt ihm schon hart nach. Und ich habe gelesen in einem Spiegelartikel, ich weiß nicht, ob ich den euch geschickt hatte, aber auch sehr langer Porträt auch von ihm, dass dieses Graugans-Thema natürlich, dass er das lustigerweise für Bayern bestellt hatte, also praktisch diese PowerPoint, diesen Film, dass er das eigentlich für Bayern München damals bestellt hatte, das aber nicht gebraucht hat und dann angewendet. Also es ist irgendwie einfach der falsche Zeitpunkt gewesen, der Mann. Also ich glaube, es war der falsche Mann zur falschen Zeit beim Trainerposten DFB.
Sag mal, wisst ihr eigentlich, dass das Verschicken von Nachrichtenartikeln, das beschreibt die Unterschiede eurer Charaktereigenschaften perfekt. Von Brian kriegt man immer irgendwelche Spiegelartikel, Hintergrundrecherchen, da geht's ganz tief rein.
Ey, Freunde auch mittlerweile.
Von Hannes kommt entweder TikToks oder Sport1-Artikel, warum Markus Sorg die ganze Zeit am Spielfeldrand ausrastet. Das beschreibt eure Charaktereigenschaften wunderbar.
Aber das ist doch das.
Und ich wollte sagen, TikTok ist meistens informativer.
Aber das ist doch genau das, was unseren Podcast auch, finde ich, immer ein bisschen schön macht, dass man irgendwie diese Perspektiven auch vereinnahmen kann.
Digga, bei Brian Spiegel Plus Artikeln, da denke ich mir immer, da muss ich mir einen Tag Urlaub nehmen, dass ich den lesen kann. So lang sind die.
Ich muss auch sagen, es gab jetzt letzte Woche, glaube ich, einen Tag, wo ich wirklich 15 Nachrichten geschickt hatte und keine Antwort dazwischen war, weil ich die ganze Zeit halt am Handy war. Aber da merkt man, ich bin in der Uni. Da ist man halt einfach, man muss leider sagen, oft so tröge, weil die nur ihre PowerPoint-Folien vorlesen, dass man da dann nicht irgendwie falle ich da dann immer ins Loch.
Du kannst ja
dann
mal.
Dann lade ich dich zu meinen Vorlesungen ein, da wird ziemlich viel philosophiert.
Du kannst ja mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, Brian, und eine Präsentation über Graugänse mitbringen.
Boah, wäre mal schön. Ja, das war, aber ich muss sagen, ich finde es nicht mehr, es ist nicht mehr so lustig, seitdem jetzt Flick wieder erfolgreich ist. Das ist so ein bisschen schade. Der Witz hat sich so ein bisschen verrannt.
Der Witz, der sich verrannt hat, oder wie wir es nennen, 80 Folgen Podcast. Ich würde sagen, das war's für heute. Stunde 15 haben wir schon fast drin. Ein Bumper haben wir immer noch keinen, glaube ich. Deshalb hau ich einfach mal raus. Jungs, was ist euer Match of the Week? Was muss man nächste Woche gesehen haben? Brian, was kannst du empfehlen? Hast du einen Schmankerl aus Italien oder orientierst du dich in der Bundesliga?
Ja, es ist ein bisschen peinlich. Ich habe jetzt da, ich orientiere mich natürlich in der Bundesliga nochmal. Und zwar direkt am Freitag ist Bayer Leverkusen gegen Stuttgart. Und ich glaube, auch wenn es nicht mehr die Granden der letzten Saison sind, ist es auf jeden Fall mal spannend zu sehen, in welche Richtung es für die beiden Mannschaften geht. Ich kann mir vorstellen, dass es torreich wird und durchaus auch unterhaltsam wird. Und dementsprechend freue ich mich besonders auf dieses Spiel.
Da schließe ich mich direkt an, wenn du den Freitag empfiehlst. Weil wenn ihr um 20.30 Uhr am Freitag Stuttgart gegen Leverkusen schaut, dann schaut doch um 18.30 Uhr bei Ulm gegen Schalke rein. Ich werde im Stadion sein. Ich mache mich am Donnerstag auf den Weg Richtung Donau und werde mich ins Donaustadion begeben. Mit aber witzig vielen Schalkern, wie ich vermute. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass wir auf den Sack bekommen. Also in dem Fall natürlich muss ich echt schon vielen Leuten erklären, wenn ich zu Ulm gegen Schalke im Stadion bin, bin ich selbstverständlich Schalke-Fan. Also ich bin Ulm-Sympathisant. Und das ist auch okay. Und ich komme aus der Stadt, aber ich bin Schalke-Fan. Und wenn Schalke gegen Ulm spielt, dann bin ich der größte Schalke-Fan überhaupt. Deshalb ganz wichtig, schaut euch dieses Spiel an. Ich hoffe, es geht gut aus. Ich werde euch nächste Woche davon berichten.
Ja, spannend, absolut.
Ja, schön, dass ihr beide Kracher aus der Bundesliga und zweiten Bundesliga mitgebracht habt. Für mich geht's auf die Insel. Nämlich am Sonntag treffen Manchester United und Chelsea aufeinander. Eigentlich hatte ich mir überlegt, ob ich den BVB nehme und eine erneute Masterclass von Emre Kanister. aber Man United durchgeht, also das ist auch ein Verein, über den wir mal sprechen können. Seitdem Ten Hag da ist, Geld ausgegeben wie sonst was. Es geht gar nichts. Die spielen unentschieden gegen Porto, Fenerbahce, sind in der Liga Achter. Und bei Chelsea scheint es diese Saison ganz gut zu laufen, nachdem sie in der letzten Saison unter Todd Bowley da so ein bisschen gewackelt haben. Deswegen am Sonntag schalte ich da ein.
Ey, Manchester United, bestes Beispiel dafür, dass man also zu lange an einem Trainer festgehalten. Also wirklich. Das ist wirklich mittlerweile Escalation of Commitment mit Ten Hag.
Ja, der hat Videos von dem Vorstand, wie die rummachen alle miteinander. Ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum er weiter im Amt ist.
Allgemein eigentlich Premier League kommt ein bisschen zu kurz hier in dem Podcast. Ich habe vorhin Liverpool gegen Arsenal geschaut, hat richtig Bock gemacht. Hat echt Bock gemacht. So. Also das kommt ein bisschen
aus?
Zu kurz. 2-2, glaube ich, ne?
Ja, ich glaube auch unentschieden, ja.
Ah, interessant.
Ja, 2-2, tatsächlich.
Ach, Leute.
Sehr, 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 sehr strittige Szene am Ende wieder, wo ich mich schon wieder über den VAR aufregen könnte.
Wir könnten aber wahrscheinlich jetzt noch weiterreden, ne?
Tatsächlich, eigentlich wollte ich ja das Ganze ja zum Schluss bringen, aber jetzt, ich könnte gerade noch einen weiteren Schwung machen, aber ich würde sagen, ehrlich, hier noch, die Leute wollen ins Bett, wir wollen ins Bett, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche, es war mir wie immer ein Fest, ihr zwei, habt eine gute Woche und noch einen schönen Sonntagabend, danke euch.
Ciao, ciao, macht's gut. Jungs von mir auch. Ciao, ciao, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.